Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Willkommen bei Beats a System, heute mit einer zweistündigen Themensendung mit dem Schwerpunkt Beruf Hure. Unser Ziel ist, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Hier möchte ich klarstellen, dass wir über Huren im Bordellbetrieb reden, die ihrem Beruf also genauso freiwillig nachgehen wie jede abhängig Beschäftigte im Kapitalismus, also aus Gründen des Geldes. Leider wird viel zu viel über Prostitution geredet, aber viel zu wenig mit Prostituierten. Wir wollen zumindest die Frauen, die dem Beruf der Hure nachgehen, aus der moralisierten Opfermythos-Ecke rausholen und ihre Mündigkeit in den Vordergrund stellen. Da 3/4 der Huren in Deutschland Migrantinnen sind, gehen wir auf ihre spezifischen Rahmenbedingungen ein. Und was noch so?
Dass Huren nicht schon immer selbstverständlich in der Öffentlichkeit für ihre Rechte eingetreten sind, das dürfte auf der Hand liegen. Ein Meilenstein in der Hurenbewegung in Europa wird auf jeden Fall der Generalstreik von Prostituierten in ganz Frankreich gewesen sein. Das war im Jahr 1975. Darüber gibt es Informationen. Und dann werfen wir unseren Blick auch über den Tellerrand von Deutschland hinaus in verschiedene andere Länder der Europäischen Union und gucken uns an, wie dort die rechtliche Situation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern aussieht. Solltet ihr während der Sendung das Bedürfnis haben, im Studio anzurufen, Kritik zu äußern, ein Feedback zu geben oder einfach Fragen zu stellen, dann könnt ihr gerne anrufen im Studio unter der Nummer 06421 für Marburg 961991.
So, dann machen wir erstmal wieder Musik.
I know the end is near, and so I face the final curtain by
my friend, I'll say it clean. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Frôlé quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, milord, souriez-moi, milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord. Ta-da-da-da-da.
Ein Argument gegen die Prostitution ist, dass die Frauen nicht freiwillig anschaffen gehen, sondern von Zuhältern gezwungen werden. Die Betrachtungsweise leugnet die Realität. Frauen, die von Zuhältern zur Prostitution gezwungen werden, sind Einzelfälle. Die Folgen einer solchen Opfersicht der Prostitution sind fatal. Eine konkrete Solidarisierung mit Forderungen wie Anerkennung der Prostitution als Beruf und Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird so kaum möglich. Dass so viele Menschen auf den Zwang zur Prostitution beharren, mag an Unwissenheit liegen, aber bestimmt auch daran, dass Prostitution als aktiv bejahende Tätigkeit undenkbar ist. Da Prostitution unmoralisch ist, kann sie von vielen nur mit dem Zwang gerechtfertigt werden. Dazu kann ich nur sagen, Moral fuck off. Zum Weltbild dieser Gutmenschen. Die Prostitution wird zu einer Feindbildmatrix. Frau Henning von Donja Karven e.V. hat in den Jahren ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin festgestellt, dass das Thema Prostitution oft nur in einer Diskussion auftaucht, um dazu genutzt zu werden, den Umgang mit seiner eigenen Sexualität und Moral zu definieren. Dahinter steht eine Gesellschaft, die Sexualität traditionell über Ausgrenzung ganzer Gesellschaftsgruppen definiert. Diese Ausgrenzer behaupten einen Wesensmerkmal der Prostitution. Dieser ist, Prostitution ist immer nur mit einer Zwangslage verbunden und des Weiteren wird nicht nur der Körper, sondern gleichzeitig auch das Selbst verkauft. Letztlich nehmen Huren auch immer Schaden mit nach Hause von der Sexarbeit. So die Gutmenschen. Natürlich ist auch gleich die Menschenwürde in Gefahr. Wer glaubt, die Menschenwürde der Huren gegen ihren Willen verteidigen zu müssen, der vergreift sich an ihrer Selbstbestimmung und zementiert ihre rechtliche und soziale Benachteiligung. Aufgeklärten Menschen mag es merkwürdig erscheinen, dass es Moralisten gibt, die so ein verzerrtes Bild vertreten. Da reicht ein Blick in die CSU. Dort kann man dann hören, dass die Aufhebung der Sittenwidrigkeit ein falsches Signal sei. Ich zitiere jetzt. Der Gesetzgeber darf grundlegende Wertvorstellungen nicht leichtfertig preisgeben. Prostitution zerstört die Persönlichkeit. Sie schädigt Körper und Seele. Der Kauf einer sexuellen Dienstleistung, die den Körper zu einer Ware degradiert, ist moralisch fragwürdig. Sie widerspricht der menschlichen Würde. Aus diesen Gründen ist und bleibt Prostitution sittenwidrig. Man müsse sich nur vor Augen führen, wie entsetzt und verzweifelt Eltern reagieren, deren Kind in die Prostitution abgleitet. Ja, hier sieht man, Familienwerte müssen mal wieder herhalten, um Mittelstandsidylle gegen die Unterwelt abzuschotten. So wird gegen eine Dienstleistungsbranche gewettert, die ja doch in Anspruch genommen wird. Im Allgemeinen reagieren die Kirchenvertreter noch nicht mal so fundamentalistisch. Bei ihnen sind Huren Sünderinnen, jedoch keine Kriminellen. Dass das Weltbild aber dasselbe ist, sieht man dann, wenn großzügige, karitative Angebote in den Vordergrund treten, welchen den Huren den Austritt aus ihrem Umfeld erleichtern soll.
Verflucht, jeden Tag zur Arbeit gehen, die Zeit verbringen.
jetzt gucke ich mir mal an, wie es mit den Feministen und der Prostitution ist, was die da für ein Bild haben. Ja, während die Christen Huren im Namen des Christentums zu Opfer erklären, tun Feministinnen dies im Namen des Patriarchats. Nicht Keuschheit und Tugend, sondern sexualisierte Gewalt und Ausbeutung sind hier der Dreh- und Angelpunkt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Frauenbewegung gespalten in zwei Fraktionen. Die eine Fraktion war der Meinung, dass Prostitution die Frau per se erniedrigt und grundlegend abzulehnen ist. Die andere Fraktion war der Meinung, dass die Frage doch eher ist, ob die Frauen nicht alle im gleichen Boot säßen, nämlich ausgebeutet und erniedrigt auf dem Arbeitsmarkt und in der Privatsphäre. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich dann eine Position entwickelt hat, die ungefähr so ist. Ja, die feministische Position zu Sexarbeit ist, dass die Prostituierten unterstützt werden, das heißt, ja, dass man ihnen zuhört, allerdings die Prostitution abgelehnt wird. Und diese Unterstützung der Prostituierten ähnelt dann leider wieder sehr dem der Kirche. Da geht es nämlich dann wieder vor allem um Aussteigerprogramme. Ja, messen wir den Sinn und Wert feministischer Positionskritik an ihren praktischen Auswirkungen. In Schweden, wo man den Gewaltbegriff kurzerhand um die Facette Prostitution erweiterte, um ein Sexkaufverbot durchzusetzen, werden Prostitutionskunden seit 1999 mit Geld- und Haftstrafen bis zu 6 Monaten bestraft. Obwohl Sexarbeiterinnen ausdrücklich nicht kriminalisiert werden, hat sich ihre Situation spürbar verschlechtert. Durch die indirekte Illegalität sind sie wieder auf Zuhälter angewiesen, die Wohnungen besorgen, überteuert an sie weitervermieten und Kontakte zu Kunden herstellen. Viele tauchen in die wesentlich brutalere kriminelle Unterwelt ab, arbeiten auf Schiffen in der Ostsee oder wandern nach Dänemark aus. Das ursprüngliche Ziel, die Prostituierten vor vermeintlicher Gewalt in Form eines sexuellen Tauschgeschäftes zu schützen, verkehrte sich in sein Gegenteil. Die reale Gewalt gegen Prostituierte nahm nach dem Sexkaufverbot zu. Es gibt weniger Freier und die Frauen hören nicht mehr auf ihre Alarmglocken im Kopf, beschreibt ein Polizist vom Sittendezernat aus Malmö die Situation nach dem Verbot der Prostitution. Der Fall Schweden zeigt nicht nur die Naivität einer in diesem Fall sozialdemokratischen Fürsorgementalität in Sachen Sex. Er offenbart auch das Dilemma, in das sich die Feministinnen mit ihren Dogmen vom sozial konstruierter Sexualität verheddert haben. Man kann die Prostitution juristisch zu einem unerwünschten Verhalten erklären, aber abschaffen kann man sie nur auf dem Papier. Und die Geschichte der Prostitution zeigt auch, wo immer die Politik sexuelle Tauschgeschäfte unterband oder restriktiv reglementierte, haben sich die Frauen, die sie schützen wollten, größeren Gefahren ausgesetzt. Auf dem Rücken der Sexarbeiterinnen definieren Politiker, Kirchenvertreter, Feministinnen und Lobbyisten also nicht nur ihre Identität, sichern ihre Existenz und Weltbilder und profilieren sich als moralische Instanz. Im Prinzip geht das Helfersyndrom der Berufsmoralisten so aus. Indem sie dem Opferbild und selektiver Wahrnehmung festhalten, schaden sie denen, die sie retten wollten.
Schlag. tut, dann ist es vorbei. Und was übrig bleibt, ist eine Handvoll Wehmut. Keine Mittelmäßigkeit, keine Angst vor morgen, keinen Abend vor der Glotze, keine Altersvorsorge, keine langweilige Scheiße und vor allem kein Bedauern, dass es früher besser war, denn ich sehe den Schmerz schon lauern. Und das Körper sich bewegen, Rücken zucken und nicht schweben. Was ich will, ist ein Erdbeben. Es soll wehtun. Nenn es Masochismus, ich nenne es Bewegung. Komm und gib mir einen Kuss. Nein, ich werde dir nicht wehtun. Schluss mit der Gemütlichkeit, dafür habe ich keine Zeit. Hallo,
hallo, es wird nicht eingeschlafen.
Keine Mittelmäßigkeit, keine Angst vor Morgen, keinen Abend vor der Glotze, keine Altersvorsorge, keine langweilige Scheiße.
Everybody wrote, misery's the river of the world. Measure is the paper of the world. Measure is the paper of the world. Everybody vote. Everybody vote. Everybody vote. Everybody vote. Measure is the paper of the world. Measure is the paper of the world. Everybody vote. Everybody vote. Everybody vote. Everybody vote. Everybody vote. Measure is the river of the world. 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 Everybody vote. Everybody vote. Everybody vote.
Laut der autonomen Hurenorganisation Hydra sind 60% der in der Sexarbeit tätigen Frauen Migrantinnen, die sich meist illegal in Deutschland aufhalten. Meist wollen sie binnen einiger Jahre so viel Geld verdienen, dass sie sich in ihrem Herkunftsland eine bessere Existenz aufbauen können und dann wieder dorthin zurückkehren. Ohne Aufenthaltserlaubnis und Arbeitsgenehmigung ist Sexarbeit neben der Arbeit in Privathaushalten für Frauen meist die einzige Gelegenheit, illegal berufstätig zu sein und bietet bessere Verdienstchancen. Die Situation Illegalisierte ist jedoch immer prekär. Sie sind verstärkt Ausbeutung, Unterdrückung und Erpressung ausgeliefert, gegen die sie keine juristische Handhabe haben. Sie haben kaum Möglichkeiten, sich zu organisieren, um gegen niedrige Löhne und widrige Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Denn sie werden nicht nur durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht, sondern auch durch Denunziation und Abschiebung. Dazu kommt bei Sexarbeiterinnen noch die Stigmatisierung ihres Berufes. Sie erschwert es beispielsweise, eine Wohnung zu finden. Ist der Beruf in der Aufenthaltsgenehmigung vermerkt, ist es fast aussichtslos, später eine andere Beschäftigung zu finden. Das Schweizer Fraueninformationszentrum schreibt hierzu: Ist eine Migrantin, die im Sexgewerbe tätig ist, mit einem Schweizer verheiratet, wird ihr häufig eine Scheinehe unterstellt. Das Bundesamt für Ausländerfragen, BFA, Zitat Anfang, verneint nach konstanter Praxis jeweils immer dann eine tatsächliche, stabile eheliche Gemeinschaft, wenn einer der Ehepartner der Prostitution nachgeht, Zitat Ende. Die stabile eheliche Gemeinschaft aber ist Voraussetzung für eine Einbürgerung. Weil das BFA immer mehr mit missbräuchlichen Gesuchstellungen konfrontiert sei, stelle es das Gesuch um mindestens ein Jahr zurück, solange noch erhebliche Zweifel daran bestünden, dass eine stabile Ehe gelebt werde. Wenn eine Frau, Zitat Anfang, aktiv in der Gewerbeunzucht tätig sei, Zitat Ende, wird also davon ausgegangen, dass keine stabile eheliche Gemeinschaft besteht. Hier zeigt sich auf behördlicher Ebene die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen. Die Frauen müssen jedoch häufig für Kinder und Familie im Herkunftsland aufkommen, was durch eine Arbeit im Reinigungssektor nur schwer möglich ist. In der öffentlichen Diskussion wird der Themenkomplex Sexarbeit und Migration fast durchgängig mit dem Schlagwort Frauenhandel gleichgesetzt. Dieses impliziert, die Frauen seien unfreiwillig ins Zielland verschleppt worden, würden zur Prostitution gezwungen oder wären über die Art ihrer Beschäftigung getäuscht worden. Der Subjektstatus wird ihnen dadurch völlig aberkannt. Das geht ja an der Realität vieler Frauen jedoch komplett vorbei, denn für sie ist die Migration trotz widriger Umstände oft einzige Möglichkeit, ihre Bedingungen im Herkunftsland oder die ihrer Familie zu verbessern. Der Frauenhandelsdiskurs wurde teilweise durch Strategien der feministischen und antirassistischen Bewegung gefördert, welche den Begriff Frauenhandel benutzen wollte, um weibliche Abhängigkeitsverhältnisse sichtbar zu machen und sich gleichzeitig von abolitionistischen Forderungen nach der Abschaffung der Sexarbeit zu distanzieren.
Boy sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Love without cost.
shapes and weights to choose from. I will never leave my bedroom. I will never cry at night again. Wrap my arms around him and pretend. Coin-operated boy, all the other real ones that I destroy, cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go, and I'll never be alone, and I'll never let him go, and I'll never be alone, 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 not with my coin operated boy. This bridge was written to make you feel smitten with my sad picture of girl getting bitter. Can you extract me from my plastic fantasy?
Ja, ich muss noch eine kurze Verbesserung anfügen. Und zwar ist Hydra gar keine autonome Hurenorganisation mehr, sondern aber immer noch eine Hurenorganisation. Vielleicht später mehr dazu. Weiter zum Thema Frauenhandelsdiskurs. Im Zuge dieser gut gemeinten Kampagnen wurde der Begriff immer mehr ausgeweitet, sodass er sich nun nicht mehr nur auf Sexarbeiterinnen bezieht, sondern auch auf Menschen, die in Privathaushalten Reinigungs- und Pflegearbeiten verrichten. Eine Folge davon ist, dass die Statistiken unglaublich schwammig werden. 1996 sprach die EU-Kommission von 500.000 in Westeuropa zur Prostitution gezwungener Frauen. 1999 registrierte das BKA aber nur 801 Opfer von Menschenhandel. 2002 geisterte eine neue Zahl durch die Institution. Das Komitee für Chancengleichheit von Frauen und Männern des Europaparlaments erklärte, dass es in Europa 4 Millionen gekaufter Haussklaven gäbe. Dementsprechende Statistiken haben EU-weit wenig zur Verbesserung der Lage Illegalisierter beigetragen. Vielmehr haben sie geholfen, staatliche Repressionsmaßnahmen, zum Beispiel Razzien, zu legitimisieren. Eines der Instrumentarien, auf das die Lobby gegen Frauenhandel zurückgreift, ist ein Zusatzprotokoll zur UN-Konvention zur Bekämpfung der transnationalen organisierten Kriminalität. Die Verfolgung solcher Delikte trifft meist diejenigen, die es zu schützen vorgibt. Nicht umsonst gilt Menschenhandel beim BKA als Kontrolldelikt. Das heißt, die Anzeigen kommen dann zustande, wenn Frauen bei Polizeiaktionen aufgegriffen werden. Auf dem Forum Arbeit und Migration 2002 wurde dazu festgestellt, Zitat Anfang, Menschenhandel ist ein komplexer strafrechtlicher Sammelbegriff, der verschiedene Tatbestände in einen Zusammenhang stellt. Die Anwerbung von Arbeitskräften, die Organisation von Grenzübertritten und die Arbeitsverhältnisse im Zielland. Der neue Rahmenbeschluss lässt keinen Zweifel daran, dass auch die Beihilfe zu einzelnen dieser Aktivitäten strafverfolgt werden soll. In der strafrechtlichen Logik ist auch der Bezug auf Migrationsnetzwerke für den Begriff des Menschenhandels die zentrale Klammer. Sonst könnten die Menschenrechtsverletzungen, mit denen Migrantinnen konfrontiert sind, auch strafrechtlich unter Begriffen wie Freiheitsentzug, Erpressung, Vergewaltigung oder arbeitsrechtlich als Lohnraub behandelt werden. Rein formal trennt die EU-Kommission zwar den Begriff Schleusung als, Zitat Anfang, gegen den Staat gerichtetes Verbrechen, Zitat Ende. Sorry. Und Menschenhandel als, Zitat Anfang, gegen die Person gerichtete Form der Kriminalität, Zitat Ende. Auch sollen die Paragraphen gegen den Menschenhandel ohne Grenzübertritt gelten. Dass die Gleichsetzung von Schleusung und Frauenhandel jedoch implizit bestehen bleibt, zeigt der Antrag von SPD-Grünen. Dort gelten registrierte Fälle von Menschenhandel als, Zitat Anfang, Spitze des Eisbergs, gefolgt von dem Satz, Zitat Anfang, nach Schätzung von EU-Experten bringen Schlepper jährlich 1200 Frauen nach Westeuropa. Zitat Ende. 120.000 Frauen. Warum halten manche NGOs an dem Begriff fest, obwohl er vor allem den Interessen des Staates an möglichst umfassenden Kontrollen und Reglementierungen der Migration dient? Ein Grund dafür ist, dass die Anti-Ra-NGOs zum Thema Frauenhandel am ehesten staatliche Anerkennung und Finanzierung erhalten. Außerdem wollen manche Organisationen eine bestehende Kooperation mit der Polizei nicht in Frage stellen, welche in Hamburg und Nordrhein-Westfalen bereits vertraglich geregelt ist. Diese ermöglicht es, über die Polizei mit Betroffenen in Verbindung zu kommen und jeweils für Einzelfälle das Beste herauszuschlagen. Außerdem ist der Bedarf an Zeuginnen für Gerichtsprozesse auf der einzige Hebel, Behörden für Belange von Migrantinnen zu interessieren und diese vor Abschiebung zu schützen. Direkte Abschiebungen nach Razzien in Bordellen sind jedoch weiterhin Normalität. Zeuginnen erhalten oft nur eine Duldung für die Dauer des Prozesses. Dauerhaft hilfreich können nur Strategien sein, welche die Rechte der Frauen als Arbeitsmigrantinnen und Prostituierte stärken. Diese Position vertritt unter anderem die Gruppe Hydra. Sie fordert die juristische Stärkung der Selbstbestimmung der Frauen in allen Stadien der Migration, die vereinfachte Einwanderung und die Amnestieregelung für bereits im Land befindliche Frauen, ebenso freien Zugang zu Versorgungsangeboten und ein Arbeitsrecht, welches die Autonomie der Sexarbeiterin stärkt. Die Bekämpfung des Frauenhandels darf nicht zur Bekämpfung der Migrantinnen führen.
Turn down the lights, kick off your shoes and relax with that special someone.
She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye.
Smile. large change. If you have to ask, then it's out of your range.
And both her faces, so easy on the eye. And everyone worth knowing is kissing her behind.
She's got all the friends that money can buy. She's the apple of
Versace and Prada. They mean nothing to me. To me. Well, you can buy all the brands, but I'll hate you for free. Hate you for free.
She's got all the friends.
Pass it along. Pass it along. Pass it along. Pass it along.
What's the matter? You made too much money, buddy? Let's sing from your heart.
Hallo, Entschuldigung, da war gerade Stau auf der Datenträgerautobahn. Deswegen etwas Musikchaos, aber nun weiter im Text. Das Respektnetzwerk, eine Antira-Gruppe, welche sich vor allem mit der Stärkung der Rechte im Dienstleistungssektor tätiger Migrantinnen einsetzt, fordert alle Gruppen und Initiativen dazu auf, sich von Kampagnen zum Thema Menschenhandel zu distanzieren. Es betont die Wichtigkeit der Vernetzung alltäglicher Formen des Widerstands. In Abgrenzung zur Kampagne Jeder Mensch ist ein Experte, welche Green Cards für im Haushalt beschäftigte Migrantinnen fordert, stellt Respekt heraus, dass das Aufenthaltsrecht unabhängig vom Arbeitgeber sein muss. Dies ist es gerade in der Sexarbeit derzeit nicht. Wenn überhaupt, können Migrantinnen ein Künstlerinnenvisum erhalten, wenn sie als Tänzerinnen arbeiten. Dieses jedoch gilt nur für die Dauer des Arbeitsvertrags. Wird dieser gekündigt, müssen sie sich schleunigst einen ähnlichen Vertrag besorgen, denn sonst können sie bei der nächsten Personalkontrolle oder Razzia abgeschoben werden. Um die Organisation illegalisierter Migrantinnen voranzutreiben, forderten Respekt und die Kölner Antira-Gruppe Kanakatak 2003 die Vereinigte Dienstleistungsgesellschaft Verdi dazu auf, die Situation illegalisierter Migrantinnen offensiv in ihre Arbeit mit einzubeziehen. Anlass für Hoffnung gab die Forderung von Verdi und DGB nach einem gesicherten Aufenthaltsstatus für Migrantinnen, die sich bereits seit länger als 5 Jahren legal in Deutschland aufhalten. Verdi wurde aufgefordert, die Aufnahmekriterien dahingehend zu verändern, dass Arbeitnehmerinnen auch ohne Bankkonto, mit sehr wenig bis gar keinem Einkommen, ohne deutsche Sprachkenntnisse und Meldeadresse Mitglieder werden können. Außerdem bei Bedarf ist eine Anonymisierung möglich zu machen. Entschuldigung. Dazu müssten die Ressourcen für mehrsprachiges Personal und für Organisierungskampagnen bereitgestellt werden. Verdi, so weiter, solle sich auf der Alltagsebene praktisch für die Durchsetzung des Zugangs zu Bildung, Wohnung und gesundheitlicher Versorgung einsetzen und fordert ein Recht auf Legalisierung einfordern. Für die Bereiche der Haushalts-, Pflege- und Sexarbeit sollten zusammen mit den Arbeitnehmerinnen neue Formen und Strategien der Interessensdurchsetzung entwickelt werden. Verdi solle sich für die Anerkennung von Berufs- und Universitätsabschlüssen von Migrantinnen und eine Abschaffung des Inländerprimats einsetzen. Und Verdi solle die Anerkennung der Migrantinnen als Personengruppe innerhalb von Verdi beschließen. Die Hoffnungen, welche in Verdi gesetzt wurden, erwiesen sich jedoch größtenteils und vor allem, was die Einbeziehung illegaler Migrantinnen angeht, als vergebens. 2004 veröffentlichte Verdi eine Broschüre zum Thema Zuwanderung im Pflegebereich, in welcher illegal Beschäftigte als ein Problem im Sinne des Lohndumpings, nicht jedoch als Arbeiterinnen in prekären Verhältnissen, deren Rechte es einzuklagen gelte, herausgestellt wurden. Verdi sprach sich im Gegenteil dafür aus, die illegalen Beschäftigungsverhältnisse durch die Zusammenarbeit von Gewerkschaften mit dem Staat, Zitat Anfang, einzudämmen, Zitat Ende. Denn, Zitat Anfang, in den deutschen Pflegehaushalten, Zitat Ende, gäbe, Zitat Anfang, ist illegale Beschäftigungsverhältnisse und Schwarzarbeit nicht deshalb, weil hierzulande keine entsprechenden Arbeitskräfte zur Verfügung stünden, Zitat Ende. Arbeit nur für Deutsche. Verdi spricht sich in ihrer Satzung gegen ein völkisches Menschenbild aus. Ihre Realpolitik an derartigen Überlegungen anzugleichen, scheint den Dienstleistungsgewerkschafterinnen aber nicht leicht zu fallen.